Hallo, hier ist Bibletunes im Gespräch mit Manuel Gresslin und seinem Buch Theophobie. Heute im Studio mit Melina Lörracher.
Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Theophobie mit Manuel Gresslin. Manuel, schön, dass du wieder dabei bist.
Ich freue mich auch.
Heute geht's um die Angst vor der Welt, die Theophobie, Angst vor der Welt. Du beschreibst in deinem Buch, dass es irgendwie eine Angst vor der Welt zu scheinen gibt bei einigen Christinnen und Christen. Was denkst du, wovor haben denn die Christinnen und Christen so Angst?
Ja, vielleicht kannst du mir das gerade beantworten. Hast du Angst vor der Welt, vor Dingen?
Ich glaube nicht. Ich meine,
ist immer gut, eine Rückfrage zu stellen. Da hat man nochmal kurz Zeit, ein bisschen drüber nachzudenken.
Ah, so ist das. Ja. Nee, es fordert mich raus. Also ich habe persönlich, würde ich sagen, keine Angst vor der Welt. Ich habe 17 Jahre erst ohne eine Beziehung mit Jesus gelebt und würde sagen, so habe die Welt auch kennengelernt in der einen oder anderen Art und Weise und habe jetzt durch meine Beziehung zu Gott einen ganz anderen Blick auf die Welt gewonnen und bin eigentlich auch sehr dankbar für die Welt, in der ich leben darf, mit den schönen, aber auch den herausfordernden Dingen. Also ich würde sagen, jetzt ganz kühn so von Anfang an, nicht wie bei anderen Folgen vielleicht. Hier könnte ich sagen, ich glaube, ich habe keine Angst vor der Welt. Aber wir reden jetzt drüber. Ja, mal genau. Schauen, was dabei rauskommt.
Was ich vielleicht damit meine, ist schon auch bei mir biografisch geprägt oder was für Prägungen ich teilweise mitbekommen habe aus manchen christlichen Kreisen. Vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer, die dazuhören, die kennen das vielleicht sehr gut. Andere denken sich, hey, was, so bist du teilweise auch aufgewachsen? Und wenn ich das jetzt so erzähle, will ich gar nicht jetzt irgendwie meine Eltern oder Heimatgemeinde oder sonst was schlecht machen, sondern einfach, das ist mitgeschwungen. Es war jetzt nicht so mega provokant immer gepredigt und geteacht zu Hause am Esstisch, aber doch ist es irgendwie mitgeschwungen. Angst vor der Welt, damit meine ich so ein bisschen eine abwertende Sicht auf die Welt. Und die vor allem sehr schnell kommt durch so eine Trennung. Nicht nur eine Unterscheidung, das ist ja auch gut, aber eine Trennung zwischen Gott und Welt, zwischen Himmel und Erde, zwischen Jenseits und Diesseits. Und durch die Trennung kommt eben sehr stark so eine Schwarzmalerei oder so eine Trennung, kennt man ja auch innerbiblisch, die gibt's ja auch irgendwo, aber man kann sie eben auch übertreiben, so zwischen Geist und Fleisch oder Licht und Finsternis. Und ich komme drauf, natürlich ist es berechtigt, je nach Bibelbuch. Ist interessant, manche Bibelbücher betonen eben mehr jetzt diese Finsternis dieser Welt. Andere Bibelbücher betonen mehr auch die, ich sag mal, Leibbejahung und auch Bejahung der Welt, in der wir leben, die gut geschaffen ist. Und das meine ich mit dieser Angst vor der Welt, dass es dann eben auch so weit führt, dass man als Christenmensch ja vielleicht auch nicht jetzt in die Fasnachtsklicke gehen soll. So heißt es hier bei uns im Süden, Karneval, Fasching. Oder in einen Sportverein, weil das sind ja eben die Nicht-Christen, auch hier wieder in Anführungszeichen, generell so eine Trennung eben, die dann passiert. Wir die Christen, das die Nicht-Christen. Finde ich eh auch eine spannende Trennung, die man da vornimmt, als ob man die immer so komplett durchhalten kann, weil wo fängt Christsein denn an? Und das kann dann eben auch so weit führen, dass ja auch getaufte Christenmenschen, dann denen auch der Glaube abgesprochen wird und so. Und das ist alles so diese Angst vor der Welt, wo man irgendwie merkt, was hat's denn damit auf sich mit so einer abwertenden Sicht auf die Welt? Ist die berechtigt oder kann man die auch nochmal kritisch oder eben ganz anders sehen? Eben Gott als der ganz andere. Dieses Thema zieht sich durch das ganze Buch und ich glaube, es gibt auch nochmal eine ganz andere Sicht. Für manche ist sie vielleicht gar nicht ganz anders, aber für mich war es das und für viele, die zuhören, hoffentlich oder vielleicht auch. Ja, es gibt auch eine ganz andere Sicht, wie man auf diese Welt blicken kann, ohne diese strikte Trennung zwischen Gott und Welt.
Dankeschön für die Erklärung. Ich muss sagen, in meinem Theologiestudium habe ich mich mit dem Thema Dualismus auch sehr beschäftigt, also auch die griechischen Denkweisen, so habe ich gemerkt, wie das in mir auch doch Veränderungen auch hervorgerufen hat oder mich geprägt hat. Und es hat mich manchmal schockiert. Einige der Beispiele, die du da gerade genannt hast, würde ich sagen, nein, bin ich voll frei von. Aber wenn ich dann ehrlich mal schaue, wie ich über gewisse Dinge denke oder mein Verhalten auch hinterfrage, wirklich, da schwingt schon was mit. Und deswegen finde ich es gut, dass wir heute darüber sprechen. Und du sprichst von einem Leben im Dazwischen. Ist das schon, würdest du sagen, eine Art Antwort auf diese Angst oder auf diese Frage? Was meinst du mit Leben im Dazwischen?
Leben im Dazwischen beschreibt für mich, dass es den Menschen nicht gibt ohne Gott und ohne Welt. Also beides, Gott und Welt, machen den Menschen zum Menschen. Wenn du Atheisten fragst, dann würden die wahrscheinlich die Gottseite ablehnen. Wenn du Christen fragst, würden manche Christen ja die Welt eher ein bisschen ablehnen, weil wir sind ja nicht von dieser Welt so. Aber ich bin der Überzeugung, dass beides, Gott und Welt, unser Menschsein ausmachen, weil Gott uns geschaffen hat und weil er uns ja in diese Welt, in diese Schöpfung hineinplatziert hat. Wie es Jesus Christus auch nur gibt, als Mensch und als Gott, er ist ja beides zu 100%, fragt man sich immer, hey, wie kann man beides 100% sein? Ja. Ich vergleiche das immer gerne mit meiner Frau, Sarah, weil die ist 100% Schweizerin, aber auch 100% Deutsche, weil sie hat beide Staatsbürgerschaften und nicht 50-50, auch wenn es sich vielleicht manchmal so anfühlen kann,
ja.
Aber sie ist beides zu 100%. Nicht in Deutschland, ja, wenn sie jetzt hier wohnt und lebt, ist es so, als ob sie Vollbürgerin ist, und dasselbe in der Schweiz. Und ich glaube, wir Menschen leben in diesem Dazwischen, und deshalb stellt sich so die wichtige Frage, natürlich, wie verhalten wir uns jetzt zwischen Gott und Welt? Ich will es nicht trennen, aber es gibt natürlich eine Unterscheidung. Wie lebe ich denn jetzt in diesem Dazwischen?
Sehr gut. Und lass uns da mal ein bisschen eintauchen oder ein bisschen mehr einsteigen. Meine Frage wäre auch, wenn du sagst, jeder Mensch ist nicht Mensch ohne Gott, aber auch nicht ohne Welt. Was würdest du auch sagen, geht denn verloren, wenn wir tatsächlich diese Unterscheidung machen würden, dass wir die Beziehung zu Gott vergeistlichen und dann die Beziehung zur Welt irgendwie dabei verteufeln? Was verlieren wir, wenn wir so leben?
Ich glaube, es hilft vielleicht zu verstehen, was für Modelle es gibt, in diesem Dazwischen zu leben. Weil es gibt in der Bibel verschiedene Modelle, oder es wurden aus der Bibel heraus verschiedene Modelle entwickelt. Und sobald man ein Modell ins Extreme führt, zeigt sich immer, was verloren geht oder was, ich sag mal, Herausforderndes, vielleicht auch Gefährliches passieren kann, wenn man Modelle verabsolutiert. Weil die Bibel, das ist meine Überzeugung, will eigentlich jetzt nicht Modelle liefern, sondern ich vergleiche die Bibel oft wie es Martin Luther auch tut, wie mit einem Kräutlein, an dem man reiben kann, und es kommen verschiedene Düfte zur Entfaltung. Und so glaube ich, ist es auch bei dem Thema. Und wir sehen in der Bibel ganz verschiedene Düfte von diesem, was heißt es, in der Welt zu sein und gleichzeitig zu Gott zu gehören. Und zum Beispiel gibt es ja dieses Salz- und Lichtwort von Jesus. Und daraus heraus hat man das Transformationsmodell entwickelt. Hey, wir müssen vollumfänglich diese Reich Gottes Evangeliumsperspektive auf diese Welt anwenden und diese Welt verändern. Und ja, das ist berechtigt, aber man kann dieses Transformationsmodell auch in Extreme führen. Und plötzlich kommt ein christlicher Nationalismus oder eine Theokratie raus, die man aufrichten möchte. Und ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Oder es gibt das Relevanzmodell. Hey, Gottes Geistkraft, die ist auch in unseren Kulturen anwesend. Auch biblisch begründbar, wenn Paulus predigt auf dem Areopag und er sagt, in ihm, in Gott leben, weben und sind wir. Also Gott ist überall irgendwo auch drin und anwesend. Hey, wir können Gott auch in unserer Kultur entdecken. Ein Kapitel in meinem Buch geht auch über den Zeitgeist. Hey, vielleicht ist Gottes Geist sogar im Zeitgeist. Nicht immer, aber manchmal auch da drin. Und ja, das stimmt. Aber man kann auch hier wieder ins Extrem gehen und plötzlich vermischt sich oder verschwimmt alles und man unterscheidet gar nicht mehr richtig, dass Gott ja nicht in der Welt sich auflöst. Das wäre dann ein Pantheismus oder Panentheismus. Genau. Und dann gibt's noch das Gegenkulturmodell. So eben, wir sind hier Pilger, aber unsere eigene Heimat ist im Himmel. Ja, das stimmt ja auch. Aber das kann auch im Extremen zu einer radikalen Abgrenzung von der Welt führen. Und plötzlich ist man auch wieder in einem Extrem. Und ein weiteres Modell ist eigentlich dieses, wenn Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gebt Gott, was Gott gehört. Und das finde ich eigentlich spannend. Ich glaube, da heraus ist auch die Zwei-Reiche-Lehre entstanden, schon bei Augustinus, 4. Jahrhundert, aber dann auch bei Martin Luther, daher kennt man's. Und hier finde ich spannend, weil hier werden wie beide Seiten irgendwie ernst und wahrgenommen. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gebt Gott, was Gott gehört. Und das ist eigentlich die Zwei-Reiche-Lehre, die hat auch Stärken und Schwächen und kann auch in Extreme geführt werden. Aber ich glaube, da wird die Spannung, wenn man erstmal die Bibelstelle auch für sich nimmt, nicht aufgelöst, sondern die bleibt einfach, ja, wir gehören zu Gott, aber wir sind auch in dieser Welt. Wie wir sie vorfinden, ob es uns gefällt oder nicht, genau. Und vielleicht können wir da an dem Satz von Jesus mal ein bisschen reiben.
Ja, sehr gerne. Du hast von diesen Duftnoten gesprochen. Wie viele Duftnoten hast du denn irgendwie hervorbringen können oder herausgebracht in deinem Kapitel?
Also es sind eigentlich so 4 bis 5, aber mit dem Bewusstsein, es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und jede nimmt auch die Düfte anders wahr. gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Ich habe es eigentlich mal übersetzt mit gebt der Welt, was der Welt gehört und gebt Gott, was Gott gehört. So könnte man das eigentlich auch ja vielleicht für uns heute übersetzen. Ja, und was gehört jetzt eigentlich der Welt? Was gehört jetzt eigentlich Gott? Und da mal ein bisschen dran zu reiben. Ich glaube, da kommen verschiedene Düfte. Und in meinem Buch sind es so 4, 5
sehr gut.
Verschiedene Duftnoten.
Ich will gerade unsere Hörerinnen und Hörer auch wirklich ermutigen, da einzutauchen im Buch. Du gehst da richtig ins Detail auch mit rein. Und das ist natürlich in der Kürze unserer Podcast-Episoden nicht so möglich. Aber hier einfach als Teaser, um da mehr noch einzusteigen. Jetzt lass uns doch mal in diese Duftnote auch mit reingehen und vielleicht den Gedanken auch mit ja diesem Phänomen der Parallelwelten, die du auch hier ansprichst, aufgreifen. Das ist eine Art und Weise, wie Christen oft auch dann da an dieses Thema gehen. Also, wie gebe ich jetzt Gott, was Gott gehört? Wie gebe ich der Welt, was der Welt gehört? Und wie lebe ich da jetzt dazwischen? Thema Parallelwelten. Stichwort Heidi und Batman würde ich hier mal anbringen. Du hast in deinem Buch, alle Hörerinnen und Hörer gerade, was passiert hier? Heidi und Batman. Vielleicht magst du da ein bisschen mehr noch reingehen, dass wir verstehen, was dein Prozess da ist.
Ja, tatsächlich sind es so zwei Filme aus meiner Kindheit, Jugendzeit, die ich sehr gut immer noch in Erinnerung habe. Als kleiner Bub, als kleiner Junge Heidi geschaut, so in der Schweiz, in den Bergen. Bis heute mache ich da auch gerne Urlaub. Vielleicht wurde ich da schon so geprägt und geformt. Und ist auch eine Schweizerin geheiratet. Und Heidi ist so ein bisschen dieses Weltabgeschiedene, oder? Da komme ich raus aus allem, aus all dem Trubel. Eben jeden Sommer ziehe ich mich tatsächlich auch zurück ins Tessin in der Südschweiz und bin da mitten im Nirgendwo und spiele da ein bisschen Heidi. Zwar ohne Ziegen oder so, aber doch auch auf so einer schönen abgelegenen Hütte. Und das ist vielleicht so eine Parallelwelt, die wir Christen auch oft gut kennen. So diese, Günther Thomas nennt das, spirituelle Hinterwelt. Also manchmal sehnen wir uns als Christenmenschen, natürlich alle Menschen sehnen sich danach, aber jetzt auf uns Christenmenschen bezogen, nach so einer spirituellen Hinterwelt, wo ich einfach rausgehe aus allem. Also so eine Weltflucht betreibe. Ich ziehe mich zurück. Ich will ja nichts mit dieser bösen Welt irgendwie zu tun haben. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen auf dem Berg der Verklärung oder bei Petrus, der dann auch sagt, ich will da Hütten bauen, da oben. Ich will nicht mehr runter.
Hier bleiben wir.
Genau. Aber Jesus sagt, nee, es muss weitergehen. Und da ist noch ein Weg vor uns. Und das ist so diese spirituelle Hinterwelt, wo man aufpassen muss. Nee, Gott hat uns in diese Welt platziert, um in dieser Welt zu leben, um barmherzig zu sein, Gutes zu tun, salzlicht zu sein. Hier haben wir wieder diese ganzen Modelle, die ich vorhin erwähnt habe. Und da kann es passieren, dass man kippt und eine Weltflucht betreibt in die Heidi-Welt. Oder in die Batman-Welt, wie du es schon angeklungen hast. Batman, oder? Da geht's drum um diese Stadt Gotham. Da sind Verbrechen und das Böse herrscht und Batman muss kommen und die Welt verbessern. Und manchmal neigen wir Christen auch zu so einem Aktivismus. Ich nenne das moralische Wunschwelt, auch wieder mit Günther Thomas. Also wir wünschen uns eine Welt, so muss sie doch sein und sind da auch gut drin, oder? So Statements abzugeben. Ja, wir setzen uns ein, Bewahrung der Schöpfung, Friede, Gerechtigkeit und ist alles richtig wichtig, auf jeden Fall. Aber es kann auch zu einer Parallelwelt werden, wo man plötzlich selbst den Mittelpunkt um sich selbst kreist, selbst zum Mittelpunkt wird und vergisst, dass schlussendlich ja auch es Gott ist, der diese Welt in seinen Händen hält. Und klar soll ich ein Segen sein für diese Welt, aber ich bin immer in der Abhängigkeit von Gott und ich kann es nicht oder wir können es als Kirche auch nicht alleine. Und das sind so zwei Parallelwelten, spirituelle Hinterwelt, moralische Wunschwelt, wo wir oft abdriften. Und du merkst schon, während ich rede, ja, beide Welten haben ja auch was Wahres an sich.
Ja, voll.
Aber es sind eben die Extreme. Und deswegen ist eigentlich eher so ein bisschen ein Pendel, wie wir uns bewegen sollten. Ich vergleiche das gerne mit dem Sonntag und mit dem Alltag. Der Sonntag ist für mich wirklich so ein Tag, Quelle und Höhepunkt von meinem alltäglichen Leben. Aber ich kann nicht nur Sonntag Kirche spielen, sondern geht auch weiter im Alltag. Genau.
Sehr gut. Ich habe mir gerade vorgestellt, so auch im Gemeindedienst, ich jetzt einige Jahre unterwegs bin, wie eine Person, die in der Heidi-Welt lebt und die Person in der Batman-Welt, wie die absolut im Clinch miteinander liegen. Also die haben ja gar kein Verständnis so füreinander. Die eine Person findet alles viel zu anstrengend und viel zu grauenvoll und es geht sowieso alles hier den Bach ab. Ich bleibe auf meinem Berg mit dem Herrn und will bloß nicht mit der Welt in Kontakt kommen. Und die andere Person, die diesen Aktivismus verfällt und sagt, wir müssen doch jetzt alle erreichen und hör mal auf, komm von deinem Berg runter, wir haben was zu tun und beweg was und ich muss doch was tun und ich muss doch hier helfen und alle Menschen um mich herum werden plötzlich auch, können im Extrem zu Projekten werden, so ich muss doch jetzt diesen Menschen helfen und die beiden können ja gar nicht miteinander Wenn ich mir das vorstelle, aber diese beiden haben wir in unseren Gemeinden sitzen und natürlich auch alle dazwischen. Was würdest du uns raten, jetzt, wenn wir auch, vielleicht sind ja auch Gemeindeleiter mit dabei oder auch einfach leitet man eine Kleingruppe oder ja, einfach hat einen Freundeskreis und man kennt Menschen in all diesen Facetten und Auswüchsen vielleicht. Wie können wir da helfen?
Das ist eine sehr gute Frage. Mich erinnert es nochmal auch an Petrus. Wir hatten gerade die Heiligwelt bei Petrus, Berg der Verklärung, er will nicht runter. Bei Petrus gibt es interessanterweise auch die Batman-Welt, dann im Garten Gethsemane, ja, wo er das Schwert sieht, genau, und Jesus verteidigt. Und Jesus sagt, nee, lass mal stecken. Das muss jetzt auch wirklich so passieren und stattfinden. Ich glaube, in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden täte es einfach gut, sich ja gegenseitig aufeinander zu hören und miteinander zu reden, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dann wird ganz automatisch, so ist zumindest meine Erfahrung, irgendwie eine Mittelposition auch rauskommen, weil man miteinander im Gespräch ist, weil man auch die Bereitschaft hat, vom anderen zu lernen, ihn zu verstehen. Oder jemand hat mal gesagt, mein Feind ist der, dessen Geschichte ich noch nicht kenne. Also wenn ich anfange, die Geschichte vom anderen auch zu verstehen, warum ist er denn in der Heidi-Welt? Warum ist er denn in der Batman-Welt? Oder hat auch viel auch mit Biografie zu tun. Und da miteinander zu reden und voneinander zu lernen, dann genau, sich auch selbst zurückzunehmen oder nicht jetzt, ich muss mich selbst entfalten. Es geht mir eher mal darum, das Fremde vielleicht auch zu verstehen. Dann wird automatisch ein gesunder Mittelweg entstehen. Das ist meine Überzeugung. Gerade auch Dialog zu führen auf Grundlage der Differenzen. Das ist auch ein Gedanke von Wolfhard Pannenberg. So, der war in München tätig als Professor für systematische Theologie. Der hat gesagt, Glaubensgespräche auch auf ökumenischer Grundlage oder sogar interreligiös mit anderen Religionen, wir sollten die nicht einfach nur auf Gemeinsamkeiten basieren. Also jetzt finden wir alle Gemeinsamkeiten zwischen allen Religionen. Er sagt eher, nee, lasst über die Unterschiede reden und da einen Dialog führen. Und so auch zwischen den verschiedenen christlichen Konfessionen und eben dann auch mit den verschiedenen Weltblicken und Weltverständnissen. Ich glaube, das täte uns gut, weil das Thema ist zurzeit auch brandaktuell, oder? Unsere Medien berichten auch viel über Christfluenza oder der Einfluss von Christen auf die Gesellschaft und so. Also es ist ein spannendes und wichtiges Thema unserer Zeit. Wir sehen es auch in den USA, wie da auch Sachen verschwimmen und vermixen, ohne jetzt hier zu politisch zu werden. Aber das sieht man ja auch, genau wie Christen dann Einfluss nehmen wollen auf die Politik und Seven Mountain Prinzip, um mal so ein Stichwort zu nennen. Und ja, da ist ja auch was Wahres dran, aber überall kann es ins Extrem gehen. Und da miteinander zu reden, zu sprechen.
Ja, ich glaube, du sagst so was richtig Wesentliches, wo jeder von uns ja sich selbst an die eigene Nase mal fassen sollte und sagen, ja, wo habe ich denn Berührungspunkte mit Menschen, die sehr anders denken als ich, die andere Überzeugungen haben, die ja eine andere Frömmigkeitstradition haben, ganz anderen Glauben haben und dass es auch bereichernd sein kann. Aber natürlich, viele haben da Angst vor, weil was ist, wenn ich dann nicht die richtigen Argumente habe? Was ist, wenn ich dann nicht schlagfertig genug bin oder am Ende vielleicht bin ich unsicher und dann ist mein Glaube mir doch nicht mehr so fest, wie ich das dachte. Das sind alles so Ängste, die bestimmt auch da bei dem einen oder anderen hochkommen können.
Auf jeden Fall. Wir haben in unserer Kirche ein Format, das habe ich mit zwei anderen ins Leben gerufen, wo wir bewusst Menschen einladen, die ganz anders denken oder auch eine andere theologische Ansicht haben, wie wir als Kirche oder vielleicht wir als Pastoren. Und neulich auch zu diesem Thema, oder? Und eine ganz andere Sicht, wie es vielleicht eher so im ja evangelikalen Mainstream. Und dann das mal zu hören und zu merken, ja, da ist ja auch nicht alles falsch dran. Und dann miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, so vermeidet man eben extreme Ansichten, die dann auch schaden können.
Sehr gut, danke. Ein Tipp für uns alle. Bonhoeffer sagt hier, wie du ja auch dann in deinem Buch zitierst, dass ich nicht frömmer sein sollte als Gott oder ich muss nicht frömmer sein als Gott. Jetzt nochmal auf diesen Gedanken einzugehen, weltfremd zu werden und sich wirklich nur auf vielleicht diese Richtung zu konzentrieren. Was würdest du denn Christinnen und Christen so mitgeben wollen in Bezug auf dem Maß auch, wie gehe ich mit der Welt um, wie kann ich Dinge auch genießen, trotzdem mit gutem Gewissen und aber auch nicht mein Herz an die Dinge hängen? Ja, wie lebe ich mein geistliches Leben in dieser Welt und ja, wie geht das praktisch am besten?
Dieses Bibelwort von Jesus, wo er eben dann auch mit den Pharisäern oder Herodianern auch diskutiert, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gib Gott, was Gott hört. Ich glaube, man kann das auch für uns heute übersetzen, lass die Welt Welt sein und lass Gott Gott sein. Also es gibt oft eine Verwechslungsgefahr, dass wir die Welt mit Gott verwechseln oder die Welt vergeistlichen oder dass wir auch Gott, den Glauben an ihn, verweltlichen. Und beides sollten wir bleiben lassen und nicht tun, sondern lass mal die Welt Welt sein. Vielleicht fange ich damit an. So, wenn ich abends auf unserem Sofa sitze, irgendwie eine Netflix-Serie reinziehe mir mit meiner Frau zusammen, wir dann noch ein Bierchen trinken oder ein Glas Rotwein und einfach den Abend so genießen oder wir Freunde zu Besuch haben, ganz andere Situationen, Spieleabend machen. Ja, so lass die Welt Welt sein, oder? Dann muss ich jetzt nicht mit denen übers tausendjährige Reich philosophieren, was das ist oder was es damit auf sich haben soll. Und auch nicht über die Entrückung oder über die Wiederkunft des Herrn oder welche abgespaceden Themen es dann alle aufkommen. Nee, lass die Welt Welt sein. Genieß es doch, was Gott dir schenkt. Genieß doch diese Welt, in der du lebst. Das darfst du mit gutem Gewissen. Lass die Welt Welt sein. Du musst es nicht alles wieder vergeistlichen oder aus schlechtem Gewissen jetzt noch kurz ein Bibelwort vorlesen, damit man das auch noch abgehakt hat, so, oder?
Vom Filmabend oder vom Spieleabend.
Genau. Schenkt, dass wir keine Albträume vom Film bekommen. Ja, darf man auch beten, aber manchmal macht man es ja auch nur, um jetzt noch ein bisschen Geistlichkeit reinzubringen. Ja, lass doch mal auch die Welt Welt sein und lass Gott aber auch Gott sein. Wir müssen als Christenmenschen auch nicht überall mitmachen oder ja, können uns auch von Dingen auch abgrenzen. Lass Gott Gott sein. Das ist vielleicht auch dann gleich damit einhergehend auch eine weitere Duftmarke. Oder gibt der Welt auch nur das, was ihr zusteht. Oder im Letzten muss man Gott auch mehr gehorchen als den Menschen. Was auch immer das wieder bedeutet. Das sind große Worte. Und wenn es dann aber, ich sag mal, hart auf hart kommt, weiß man manchmal gar nicht so genau, hä, was denn jetzt genau so. Also schon auch mal gegen den Strom schwimmen, wie es ja auch in diesem schönen Kinderlied heißt. Aber interessant ist ja, auch wenn ich gegen den Strom schwimme, schwimme ich immer noch im Strom. Und das finde ich irgendwie einen coolen Gedanken, so, ja, kann ich gegen den Strom schwimmen, mit meinen Werten vielleicht auch, die ich vertrete, wo ich überzeugt bin. Aber ich bin auch immer noch im Strom. Und ich kann jetzt nicht diese Werte einfach überall voll durchsetzen, sondern ja, ich muss auch im Gespräch sein mit dieser Welt. Also es ist jetzt sehr allgemein gesprochen, kann ja dann auf ganz unterschiedlichen Grundlagen passieren. Auf freundschaftlicher Ebene, aber vielleicht auch im beruflichen Alltag oder sogar auf politischer Ebene oder wie auch immer.
Dankeschön. Was würdest du sagen, hat es mit dir gemacht, dich mit dieser Theophobie auseinanderzusetzen? Oder war das vielleicht eine, die dich gar nicht so arg herausgefordert hat? Ich weiß nicht, ob du die Theophobien in deinem Buch ganz bewusst ausgewählt hast, weil sie dich auch angesprochen haben. Oder erzähl mal ein bisschen den Prozess und vielleicht, was das mit dir persönlich gemacht hat.
Ich habe ja schon erzählt, wie ich selbst auch so ein bisschen aufgewachsen bin mit so ja einem negativen Weltblick oder auch eine abgrenzende Haltung teilweise. Deswegen ist schon ein Thema, das mich selbst beschäftigt hat. Oder mir auch gesagt wurde, jetzt gerade, wenn man zum Beispiel predigt für junge Menschen, für Jugendliche, ja, die brauchen ganz klar schwarz-weiß, den musste voll drauf, damit die das auch kapieren. Und ich dann mehr und mehr erlebt habe, nee, die wollen auch Differenzierung, die wollen auch ja, die Dinge nicht einfach nur einseitig dargestellt. Und dann irgendwie hat es was in mir ausgelöst, hat schon so gestartet oder auch vielen, mit denen ich unterwegs bin, die dann ja so ein bisschen negativ auch über die Welt manchmal sprechen, dann hat es was in mir bewegt. Und da kam schon da irgendwie dazu. Und vielleicht war es tatsächlich die Corona-Zeit. Manchmal kann man sich ja gar nicht mehr dran erinnern, wann die war, aber so lange ist sie ja noch gar nicht her, wo dieses Thema nochmal bei mir laut wurde, weil viele Christenmenschen ja vielleicht auch aufgerufen haben, hey, nicht impfen lassen und trotzdem weiter Gottesdienste feiern und so. Und man gerade auch umgekehrt, viele Christenmenschen haben auch gesagt, du musst dich impfen lassen, sei deinem Nächsten, aus Liebe zu deinem Nächsten. Und also du merkst, es war richtige Spannung auch enorm in unserer Gemeinden, Spaltung ja. Und so weiter. Und da habe ich gemerkt, bei diesem Thema kam für mich auf, ja, Gott mehr gehorchen als der Welt, aber gleichzeitig heißt ja auch dem Staat sich unterzuordnen. Wann widerspricht überhaupt was jetzt staatlichen Anordnungen? Wann was nicht? So, ja, in der NS-Zeit, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nehmen, da war es vielleicht klarer manchmal auch zu unterscheiden. Hey, das ist einfach, ja, teuflisch, abartig böse. Aber bei der Corona-Zeit jetzt für mich war es ehrlicherweise gar nicht so leicht zu unterscheiden. Ja, wenn jetzt Gottesdienste verboten wurden, muss ich mich jetzt daran halten? Ja, staatlich unterordnen oder ja, gleichzeitig gedenke doch des Sabbats, musst du doch halten oder Besuche im Pflegeheim, da war meine Oma tatsächlich auch im Pflegeheim, waren ja auch sehr eingeschränkt. Ja, aber was ist mit Jesu Aussage, hey, ich war krank und ihr habt mich besucht und so. Also da war plötzlich so eine Spannung und da habe ich gemerkt, hey, so leicht ist es manchmal gar nicht, Es gibt keine Bedienungsanleitung, wann, wie, was zu tun ist. Es gibt auch kein, eben, wie am Anfang erwähnt, diese Modelle, die funktionieren begrenzt zum Systematisieren, aber im Real Life ist es doch viel komplizierter und komplexer, als man es manchmal denkt. Und deswegen bewegt mich dieses Thema so und habe versucht, so eben jetzt die Düfte, die wir hier gerade reden, so ein bisschen freizusetzen und einfach vor allem aufzuzeigen, es ist komplex. Und dieser Satz, eben auch gegen den Strom schwimmen, heißt im Strom zu sein, nee, nicht abhauen, sondern hier leben und als Christ ja einen positiven Unterschied zu machen in dieser Welt.
Super, ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Manuel, für deine Zeit und für deine harte Arbeit auch an diesem Buch und ja, auch wieder eine weitere Episode, in der wir wirklich viel mitnehmen konnten. Danke dir.